zur Presse und Sport, jetzt auch für weitere Berufe ein gesprächiger Ort. Inspiration von uns für you, you and you.
And you. Ja, herzlich willkommen zum Karrieren- und Kurse-Podcast von Wifi Wien und Audio CD.at. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein heutiger Gast ist Lisa Reichkendler. Sie ist Food-Marketerin und da handeln wir uns hin, was das dann bedeutet. Du hast einen tollen LinkedIn-Auftritt. Liebe Lisa, aber zunächst einmal herzlich willkommen bei mir im Studio.
Danke für die Einladung, Christian.
Legen wir los mit dem, was du selbst auf LinkedIn eingetragen hast. Anfang der 10er Jahre 2011 in herrlichen Locations in Frankreich, Saint-Tropez und Co. Bitte in eigenen Worten. Wie ist es bei dir losgegangen?
Ich bin zwei Tage, ich glaube 48 Stunden nach meiner Matura, bin ich in den Flieger gestiegen und bin ich nach Saint-Tropez gezogen.
Das war ein Plan oder war das spontan?
Weder noch. Ich war ein Jahr vorher in Frankreich in Saint-Maxime zufällig als Au-pair-Mädchen. Das heißt, ich war Sommer-Au-pair, ich wollte mal Geld dazu verdienen und ich wollte mich ready für die Matura machen, für die französische Matura. Und habe dort unabsichtlich jemanden kennengelernt.
Das kann vorkommen, ne?
Ja, so wie es ist, wenn man halt jung ist.
Ja. Und das Geld nicht brauchte, sondern einfach nur jemand kennengelernt hat, ne?
Genau. Ja. Und der war aus Saint-Tropez und ich bin dann ein Jahr später zu dem gezogen. Die Beziehung hat 2 Wochen gehalten und dann haben wir uns getrennt. Aber ich bin geblieben.
Du bist geblieben in dem Thema, mit dem du dann begonnen. Okay, jetzt wird's ja.
Jetzt wird's prickelnd.
Nein, ich stelle keine privaten Fragen, aber das hat sich jetzt ergeben.
Bist du sicher?
Ich bin sicher, ja, genau. Und LinkedIn übersetzt ja manchmal so geil auf Englisch und da steht bei dir dann für Saint-Tropez Food and Beverage Server. Ja. Das klingt jetzt nicht nach IT-Server, sondern nach Servieren einfach am Anfang einer Karriere in der Gastro, oder?
Richtig. So, so war es auch.
Aber halt genau. Nur in einer tollen Location, ne?
Ja, in einer tollen Location mit gutem Trinkgeld, aber auch harter Arbeit.
Und du bist gekommen, um zu bleiben und ich habe dann weitergeschaut, der Sommer 2011 ist vorbeigegangen und ich bin wieder in LinkedIn bei der lieben Lisa und sie ist geblieben in Saint-Tropez, Rezeptionistin, dann Food and Beverage Management, das heißt, du bist schnell aufgestiegen. Was waren damals deine Ideen dahinter, sagst, okay, das mit der Beziehung, das wusste ich nicht, die war halt vorbei, aber du bleibst in der Branche und in der Gegend.
Ja, also es war so, man muss schon dazu sagen, ich habe mal dann damals gedacht, es waren wirklich meine Gedanken, wenn ich jetzt zurückblicke oder zurückdenke, war es jetzt so, na, jetzt habe ich eh schon alles aufgegeben, jetzt, also daheim, das ist alles Food, mehr oder weniger, weil es war ja, meine ganzen Freundinnen waren ja studieren, alle überall verstreut und ich habe dann gesagt, okay, was soll ich jetzt machen, also jetzt bleibe ich gleich halt da. Und ja, schnell aufgestiegen, ich habe das Privileg gehabt, dass ich immer mit älteren Leuten zusammengearbeitet habe, die mindestens 7 bis 15 Jahre älter waren und die mir halt sehr viel beigebracht haben. Und ich war auch sehr lernwillig und das hat sich halt dann so ergeben.
Und von Frankreich, Saint-Tropez, hat es dich dann unter anderem auch nach Korsika gezogen. Das ist jetzt nicht so weit weg, aber die Karibik, die ist schon weit weg. Also was waren dann dort deine Aufgaben? Du bist in der Branche geblieben, oder?
Genau. Ja. Also ich war einfach in Saint-Tropez nach dem ersten Winter gemerkt, okay, einen zweiten Winter tue ich mir hier nicht an. Und habe dann halt mich so umgehört und die meisten haben gesagt, ja, entweder Saint-Martin oder Saint-Barth. Es sind beides französische Inseln.
Also Saint muss bleiben einfach. Genau. Das war die Regel einfach.
Heilig muss bleiben.
Immer heilig bleiben, genau. Ja, genau.
Und dann habe ich eben 5 Monate Saint-Barth gemacht, kennt man auch so. Es ist so das Saint-Tropez der Karibik. Und dann wollte ich eigentlich wieder nach Saint-Tropez zurück. Und dann hat ein guter Freund gesagt, ich habe so eine mega coole Jobstelle hier in Bonifacio, im Süden Korsikas. Magst du uns nicht joinen? Dann bin ich wieder in den Flieger gestiegen, habe eine Woche dazwischen gehabt, zwischen dem einen und dem anderen Job und habe dann weiterkackelt, würde man in Wien sagen.
Das waren ja damals, wenn ich das jetzt mit Verlaub so sagen darf, für ein junges Mädel einfach tolle Jobs in tollen Locations. Ist da schon was gewachsen in dir, dass das mal mehr werden kann, so wie es jetzt ist in der Zeit? Oder war es nur super Leben, tolle Jobs, tolle Leute kennenlernen? Oder war da schon irgendwas in the making?
Beides. Du musst aber vorstellen, wenn du immer nur, und ich sag's auch, wie es war, von Milliardäre und Millionäre umgeben bist, weil das ist ja so, das war auch in Korsika so, bei uns sind einfach die von den großen Yachten zum Essen kommen, dann du musst das mögen, sonst kannst du darin gar nicht arbeiten, sonst findest du das ja abstoßend, wenn du das nicht magst. Und ich habe das mögen und für mich war das immer inspirierend und ich habe sehr viele kennengelernt, die mir dann auch private Sachen erzählt haben. Und die halt sozusagen self-made waren. Und ich habe immer im Hinterkopf gehabt, damals, ja, mein eigenes Restaurant. So mit Mitte 20 möchte ich mein eigenes Restaurant. Das ist halt dann nichts geworden, als ich gemerkt habe, dass das betriebswirtschaftlich oder wirtschaftlich gesehen einfach, finde ich, nicht so interessant ist, ein Restaurant.
Ja, nein, vor allem in den Locations musst du erst einmal einen Standort kriegen und der Wettbewerb wäre auch nicht so ohne, nehme ich mal an. Ne?
Genau, und sehr saisonal.
Sehr saisonal kommt noch dazu. Hast du damals schon in gekocht oder so? Oder ist das damals schon losgegangen? Oder bist du an der Front gestanden? Weil ich habe da einen Sager gefunden aus einem Blog- oder Posting-Beitrag von dir auf LinkedIn. Frauen wie dich stellen wir nicht in die Küche. Ich möchte jetzt den Sprecher da nicht outen oder nein, aber der ist mir ins Auge gestört. Ja, war damals Kochen denn, weil sonst hätte man dich ja nicht in die Küche stellen können, wenn du es gar nicht wollen hättest, ne? So ungefähr.
Also ich bin ja in die HLW in Salzburg gegangen, habe eine Kochausbildung gemacht, wollte immer in die Küche und koche bis heute leidenschaftlich gerne und liebe ja auch Lebensmittel. Wäre ja auch schlimm, wenn es nicht so wäre in meinem
wenn
Job.
Wenn man Foodmarketerin ist, ja.
Genau, und damals wollte ich unbedingt in die Küche, weil ich habe gesagt, ich bin in Frankreich, ich bin dort, wo die Kulinarik eigentlich geboren worden ist. Also da streitet man sich, ob das in Italien oder in Frankreich ist. Ich sage, dass Frankreich und in Italien ist. Ja. Ja, und das war mein Ziel, dass ich dort in einem Hotel in die Patisserie oder in die Küche halt komme.
Und deswegen bist du dann 2014, 2015, muss ich jetzt schmunzeln, nach London in die Hochburg des guten Essens gegangen, sage ich jetzt mal. Und warst dort Fitnesscoach. Also du wirst dich bis dahin höchstwahrscheinlich gut ernährt haben, nehme ich an, oder? Weil sonst könnte man nicht Fitnesscoach werden.
Also da war ich damals, weil du es jetzt sagst, lustigerweise war ich da streng vegan. Ja. Bin ich geworden 2013, also wie ich da in der Karibik war und dann nach Korsika gegangen bin.
Also ein Early Bird im streng vegan sein.
Ja, das waren die ersten Attila Hildmann-Zeiten, genau, wie der angefangen hat, das so zu salonfähig zu machen. Weil das war ja vorher in so einer Müsli-Jochen-Ecke, das vegan, das war ja sehr verstaubt. Genau, und Fitnesstrainer war eigentlich nur so, I'm fed up with Restaurants. Und dann habe ich mir gedacht, ja, was könnte ich machen? Es war jetzt gar nicht so irgendwie ausgeklügelt und dann habe ich gesagt, okay, ich mache eine Ausbildung zum Fitness Coach und Personal Trainer. Also es waren zwei Ausbildungen. Die habe ich auch in London absolviert, daneben auch in der Gastro noch gearbeitet und bin dann Vollzeit eben, was du gesagt hast, zu Virgin Active gegangen.
Virgin Active muss ich natürlich nachfragen, das klingt nach Richard Branson, oder?
Yes.
Yes, schön. Da bist du dann wieder an die Millionäre knapp dran. Irgendwie, irgendwie lassen dich die Millionäre nicht.
Ich war in Canary Wharf, was auch Zufall war, gleich wie damals die Au-pair-Stelle in St. Maxime, die habe ich mir auch nicht ausgesucht. Ich wäre auch für die Schweiz offen gewesen. Aber die haben gesagt, nein, geh nach Südfrankreich.
Da sind ja auch Millionäre in der Schweiz.
Ja, okay, stimmt. Ja. Okay, ich hätte nach Belgien gehen können.
Genau.
auf jeden Fall war das so, ich habe mich einfach bei Virgin Active beworben, weil das einer der größten Anbieter war von Fitnessstudios in London. Und dort sind halt die Recruiter gestanden und dann war halt der Boss von Canary Wharf, also vom Bankenviertel, von diesem Premium Health Club, heißt das dort. Das heißt nicht Gym, sondern das ist dann schon Health Club mit Sauna und Jacuzzi und keine Ahnung was alles dabei in der Mitgliedschaft. Der hat dann eben gefragt, ob ich bei ihnen anfangen will. Also ob man es glauben will oder nicht, ich glaube, dass ich von Gott immer überall hingeschickt worden bin.
Das klingt doch nach einer leibenden Zeit dann, oder? Wenn dich Gott dorthin geschickt hat.
Leibend, aber auch hart, weil
ich… Ja, natürlich. Alles, was du da schilderst, klingt nicht so, dass es geschenkt wird einem.
Ja, erstens das und also ich komme ja jetzt nicht aus einer Unternehmerfamilie. Ich komme, also mein Papa ist Beamter. Von dem her, ich habe mir das Mindset und so, das ist alles irgendwie mit der Zeit gekommen. Und ich glaube auch, dass ich damals jetzt rückblickend gesehen die Dinge schneller gemacht habe, als mein Geist überhaupt nachkommen kann.
Ja, du warst
und
jung.
Und das war schon ein bisschen anstrengend.
Ja, also wenn ich jetzt über meine 20er Jahre reden würde im Lebensalter, dann hätte ich auch ein paar anstrengende Geschichten. Ja, aber da möchte ich jetzt die Hörerinnen auch nicht nerven damit, mit meiner Geschichte. Es geht hier um dich und du hast jetzt einen Attila erwähnt im Bereich vegan, den ich nicht kannte. Kannst du den nochmal sagen?
Attila Hildmann.
Okay, sorry, ich habe da keine Ahnung.
Musst auch nicht kennen, ist mittlerweile ein bisschen tricky geworden, weil der halt leider das Image in der Branche verloren hat, kann man auch googeln. Aber ich sag nur, damals war der das, was der hat das salonfähig gemacht.
Ich war nur auf der Suche nach einer typischen Christian-Überleitung, weil Attila Dogudan.
Ja.
Den kennt man schon.
Ja, ja,
und
den kennt man.
Da warst du dann auch und in einer tollen Location in Wien dann zurück. Nach der London-Geschichte war das, oder?
Genau.
Und hast für einen Attila gearbeitet im Restaurant Stephansplatz.
Genau, Haashaus.
Haashaus. Also ja, geht nicht besser in Wien eigentlich, ne?
Ja, beste Schule, sagt man in Österreich.
Und was war dort dein Job?
Ich war im Service, aber ich war eigentlich Assistant Restaurantleiterin. Das heißt, wir sind gesprungen immer zwischen Service, Empfang, Reservierungen, Albertina, Haashaus, genau.
Ja, und dort nehme ich an, beim Haashaus und Co., Don Co., bist du auch in Berührung gekommen mit der Thematik, dass Essen nicht nur gut schmecken soll, sondern irgendwie auch was gleichschauen soll, was Schönes sein soll, oder? Das war, glaube ich, auch ein Unternehmenswert von der Don Co., den man immer getragen hat. War das so, oder? Nehme ich an.
Richtig, ja. Und Consistency.
Und hast du da schon irgendwie mitgespielt auch in der optischen Gestaltung?
Nein.
Also da gab es Regeln und Küche. Und
ja. Genau.
Na, spannend. Aber da ist, nehme ich an, auch noch weiter gewachsen, schon dann in Richtung Selbstständigkeit, immer stärker bei dem Unternehmen, oder? Warst du da auch mal on Tour mit, wenn irgendeine Formel 1 war oder sonst irgendein Skirennen? Da fährt gleich die Rettung vorbei draußen, ja. Das passt schon, ja.
Nein, war ich tatsächlich nicht und ich habe in der Zeit dann auch gemerkt, dass meine Gastronomiezeit zu Ende geht. Also ich habe es vorher schon gemerkt, wie ich in der Fitnessbranche war, aber ich habe da schon gespürt, also jetzt rückblickend gesehen, währenddessen habe ich mir das natürlich nicht eingestanden. Aber jetzt rückblickend gesehen habe ich gewusst, okay, das hat ein Ablaufdatum in der Form.
Mhm. War doch mega groß und immer die VIPs eigentlich. Du hast eigentlich dein ganzes berufliches Leben mit VIPs zu tun gehabt bis zu dem Zeitpunkt, oder? Und jetzt eigentlich immer noch.
Ja.
Richtig. Eine Station vor der Selbstständigkeit knall ich dann noch hin, Lutz.
Ja. Ja.
Das ist 6. oder 7. Bezirk, glaube ich, oder?
In der 6.
Museumsquartier,
genau.
In Wien natürlich, für die nicht aus Wien sind, die Hörerinnen. Ja, Teamlead quasi.
Es war einer meiner schönsten Zeiten. Mhm. Es war nämlich nach Gastronomie. Und wir haben da ein lustiges, cooles Team. Und wir waren alle so vom gleichen Schlag. Das heißt, wir haben alle so diese HLW-Tourismusschule Matura gehabt und wollten halt einfach dieses Geschäft vorantreiben, dieses Cocktailgeschäft, was wir dann auch in diesen 12 Monaten, wo wir alle dort waren, gemacht haben. Und ich habe auch in diesem einem Jahr ganz viel über Aromen gelernt, über wie muss das Zusammenspiel sein zwischen Fett, Säure, Alkohol, Süße. Da muss man echt sagen, in der Spirituosenindustrie sind die wirklich bemüht, dass man da zu Masterclasses gehen kann, dass man gefördert wird, dass man sich weiterbilden kann. Habe ich auch coole Menschen kennengelernt. Es ist nur so, die Nachtgastronomie ist halt, das ist ein eigenes Leben für sich. Also wenn du heimkommst und du siehst, also du kommst von der Schicht heim und du siehst halt, wie die anderen in die Schule gehen oder die Nachbarin ihr Kind zum Bus bringt oder so, dann weißt du, dass du einfach in einer anderen Welt lebst und das ist eine Entscheidung. Und ich habe dann damals gesagt, okay, ihr habt das jetzt gesehen, voll cool. Ihr habt mega coole Verbindungen geknüpft und Freundschaften sind daraus entstanden. Aber...
Also das
nicht
heißt,
das
du
Leben,
hast
was ich leben möchte.
Genau, also war doch ein azyklisches Leben, dann muss man sicherlich sagen. Und bis Mitte 20, wenn ich da jetzt mal meine Mitschrift anschaue, also das war schon ein sehr bewegtes Leben, wo man Netzwerke auch geschaffen hat, die glaube ich nicht schaden, bis Mitte 20. Und dann kam die Selbstständigkeit mit einem Namen, den ich sehr leibend finde, Food Tribe. Tribe, der Stamm irgendwie. Ja. Herrlich. Wie kommt es zu dem Namen?
Der Name ist sehr jung noch.
Ja.
Meine Selbstständigkeit ist nicht mehr so jung, aber der Name ist noch sehr jung. Und zwar habe ich mir überlegt, gemeinsam mit einem Coach vor über einem Jahr, was ist das, was mich so emotional berührt am Essen oder an Lebensmitteln generell. Und da bin ich draufgekommen, dass nirgends so viel diskutiert, debattiert und zusammengehalten und Emotionen fließen wie am Esstisch. Und es wird ja auch über das Essen gestritten, also egal, ob das jetzt politisch ist oder welche Ernährung ist die richtige. Mhm. Also das wird ja schon gesetzlich und teilweise ist es ja auch sehr religiös. Und so kam es zu Tribe, weil es einfach wie ein Stamm ist. Also was verbindet uns alle? Essen.
Mhm. Und die Tribe ist deine Community, nehme ich an, oder?
Genau, Tribe ist sozusagen meine Community, aber auch wir sollten wie ein Tribe mehr agieren. Mhm. Also es hat schon mehrere Messages und Food, steht halt fürs Essen, genau, Food Tribe.
Schaust du Wrestling? Die WWE, die größte Liga, hat einen Tribal Chief, du bist quasi der Tribal, der Roman Reigns ist das, du bist quasi der Tribal Chief, der Food Tribe. Eine Bewegung, die du da irgendwie so anführst. Red mal kurz, was ist dein Angebot an deine Kunden und Kundinnen?
Also es ist eigentlich ganz einfach. Ich schaue, dass sie im Marketing Struktur reinbekommen, sodass sie weniger Stress haben und am Ende kreativer sind.
Das heißt, Food Brands sind quasi deine Kunden.
Food Brands und Lebensmittelhersteller, die man vielleicht gar nicht so kennt, aber die in großen Mengen herstellen, die teilweise auch Marktführer sind in ihrem Segment und die halt sagen, ja, wir haben Problem X. Mhm. Meistens kommen sie eh mit einem kleinen Problem und glauben halt, sie brauchen jetzt nur irgendjemanden, der ihnen Tipps oder so gibt. Und dann kommen wir halt drauf, hey, eigentlich hapert es an der Struktur. Mhm. Und das machen wir dann halt zwischen 3 und 6 Monaten, arbeiten wir da zusammen, erarbeiten eine coole Struktur, schauen, wer im Team für was gemacht ist. Und natürlich gibt es auch Tipps, wie man gewisse Dinge besser mal vermarkten kann oder bestimmte Events aufsetzen kann. Aber grundsätzlich ist es bei mir eine ganzheitliche Strategie. Das heißt, ja, ich fokussiere mich nicht auf einen Bereich, sondern ich schaue halt, was braucht die Marke.
Und betreust du auch Gastro nach wie vor irgendwie so ohne Namen zu nennen? So, ja. Ja, machst du auch.
Ich bin offen dafür. Ich habe im Moment keinen Gastro-Kunden. Ich bin jedoch offen dafür, weil ich aus der Ecke komme. Hängt aber wahrscheinlich auch mit meinem Pricing und mit meinem Angebot zusammen, dass das jetzt nicht jeder kleine Gastrobetrieb jetzt in Anspruch nimmt.
Wer sich jetzt dafür interessiert, was isst du selbst gerne? Es muss da ja schmecken auch, oder? Kann man auch vernünftiges Marketing? Ich bin mir bei mir selber nicht sicher. Ich glaube, ich kann nur Sachen gut vermarkten, die ich selber mag.
Stimmt.
Weil ich eigentlich keine klassische gelernte Verkäufernatur oder Sales Pitch, sage ich jetzt mal genderneutral bin, sondern eher die Dinge gut rüberbringen kann, wofür ich echt brenne und voll dahinter stehe. Du nickst die ganze Zeit, man kann dich jetzt nicht sehen, weil es ein Hörpodcast ist.
Ums Können, ich glaube, ich könnte es auch bei anderen, wo ich jetzt sage, okay, das ist nicht so meins. Also ums Können geht es gar nicht so, sondern ich denke mir halt, das Leben ist sehr kurz. Und wo will ich einen Impact machen?
Ja.
Und wie teile ich meine Ressourcen möglichst gewinnbringend ein, dass der Kunde was von mir hat? Von dem her ja, macht es am meisten Sinn, wo ich selbst dahinter stehe. Deine Frage, ja, ich liebe gutes Essen, es ist sehr wichtig und ich komme immer mehr in die Richtung, ich komme immer mehr zu dem Entschluss, dass ich noch regionaler und noch biologischer essen möchte. Aber ich sage es auch ganz ehrlich, ich bin von der Type Mensch her keine Person, die draus ein Gesetz macht.
Es gibt eh schon genug.
Ja, und es gibt einfach Momente, wo man halt einmal zu Junkfood greift oder wo man unterwegs ist und, keine Ahnung, aber Schokoriegel verdrückt oder was auch immer.
Für die Glückshormone,
sind alle nur Menschen.
Ne?
Ja, genau.
Aber naturnahe Kunden, das findet man auch auf deinem Profil, die liegen dir am Herzen.
Ja, weil ich finde, wir sind in einem Umbruch auf der ganzen Welt, vor allem im Moment. Und wenn wir nicht jetzt irgendwas machen, dann haben wir wahrscheinlich ein Problem. Vielleicht haben wir das auch schon. Und ich merke halt, dass die Leute immer sagen, ja, es ist zu teuer und als Einzelner kann ich nicht so einen Impact schaffen. Wenn wir alle nur leicht umdenken würden und ein bisschen mehr in die Richtung bio, nachhaltig, regional greifen oder gehen würden, hätten wir sehr viele Probleme nicht. Mhm. Wir kaufen halt bei großen Brands, was ja gut ist. Das sind große Brands, weil sie gutes Marketing gemacht haben. Aber ich bin mir manchmal nicht so sicher, ob das erstens unseren Körper so gut tut und zweitens, ob wir damit so einen Impact haben, wie wir glauben.
Du hast auch einen Slogan, den ich gefunden habe auf LinkedIn, so that people would die for your food brand.
Ja.
Also die jetzt nicht im Sinne von Lebensmittelvergiftung, höchstwahrscheinlich mit finalem Ende, sondern so die for love oder sonst irgendetwas. Ne?
Ja, aus Loyalität.
Aus Loyalität, ja. Und kann man Kunden nennen oder ist das so wie bei mir, dass ich die Kunden nicht nennen darf?
Ja. Die aktuellen haben alle so eine wasserfeste.
So ein NDA,
wie NDA man das mich unterschreiben genau. lassen.
Non-Disclosure für die es nicht genau.
Ja, Non-Disclosure Agreement. Aber in der Vergangenheit, einige Marken der Firma Maresi betreut, Gurkel.at, also der E-Grocery Store in Wien, Markteintritt gemacht, über die Pandemie hinweg das Grand Hotel Wien am Ring betreut. Also da gibt's schon einige und ich verschicke das auch gern, wenn jemand anfragt, aber gehe halt damit nicht groß raus, weil ich denke mir halt so, ja, was sagt der Referent schon groß aus?
Nein, aber das ist eine gute Visitenkarte natürlich, für solche Brands gearbeitet haben zu dürfen, wenn das jetzt ein deutscher Satz von mir ist. Was hat die Pandemie mit dir und deiner Selbstständigkeit in deinem Fachbereich gemacht? War das positiv oder negativ eher? Weil ich denke, das regionale Essen ist ja eher stärker kommen wieder, weil auch Lieferketten zerstört waren und die Leute bewusster das Geld auch nicht sonst am Schädel hauen haben können irgendwie.
Also ich war einmal zur ersten oder zur letzten Frage, das weiß ich auch von Landwirten aus dem Waldviertel, dass während der Pandemie das Geschäft extrem gut gelaufen ist, jetzt ist das wieder komplett einbrochen. Also jetzt achten die Leute nicht mehr so drauf, wahrscheinlich wegen der Inflation.
Die Teuerung ist auch
genau, wir, ja. Das hängt natürlich direkt zusammen. Was sie mit mir gemacht hat, für mich, also ich bin immer der gleiche Mensch wie vor Corona, wie wahrscheinlich viele. Ja, ich habe auch meine harten Zeiten hinter mir und ich befürchte aber, dass wir nicht wirklich, also so in der Masse, in der breiten Masse haben wir, glaube ich, nichts dazugelernt.
Ja, das glaube ich eigentlich eh auch nicht. Was mich noch interessieren würde, wenn man auf dein LinkedIn-Profil sieht, du postest viel, du bist eine High-Rollerin, wenn ich das dann sagen darf, weil du hohe Reaktivität auf deine Beiträge immer auslöst. Also es geht schon mal gerne in die Dreistelligkeit bei den Likes. Also, zollt mir Respekt ab, das schaffe ich nicht. Nein, das schaffe ich nicht und man schaut auch gerne. Und wenn ich jetzt mich vorbereite auf eine Food-Marketerin, dann erwarte ich eigentlich Fotos von Food. Ich sehe aber die Lisa in allen möglichen Bildern, die von professionellen Fotografinnen und Fotografen gemacht sind. Das sieht man auch. Wie wichtig ist dir da die Ich-Marke zu spielen?
Wie wichtig? Ja, nein, 10 von 10 Punkten. Ja, ganz wichtig.
Ganz wichtig. Ich finde das auch wichtig, dass man das tut und auch im professionellen Zusammenhang. Ja,
und ich kann da auch sagen, warum. Ich habe früher, war mir wichtig, was halten die Leute von mir und gefalle ich denen? Wurscht, ob das jetzt äußerlich war oder vom Charakter oder sonst irgendwas. So, dann habe ich meine harten Lektionen privat als auch beruflich bekommen und das hat mich natürlich komplett verändert. Und jetzt ist es so, dass ich mir denke, ich will, dass die Leute von vornherein wissen, mit wem sie es zu tun haben. Dann können sie vorab schon entscheiden, liegt mir die oder finde ich die gar nicht cool. Und dann wissen sie auch, okay, frage da an oder frage nicht an. Das heißt, ich spare denen Zeit, ich spare mir Zeit, wir sind alle happier, jeder weiß, was er kriegt. Und deswegen gehe ich natürlich mit der Brand Lisa Reichkändler raus, weil die buchen ja auch Lisa Reichkändler mit all ihren Facetten. Und ich finde nett, dass man sie, also kann man natürlich schon machen, aber ich bin kein Fan davon, dass man sie dann irgendwie verstellt und sie denkt, ja okay, der Markt braucht das und deswegen mache ich es. Nein.
Absolut keine Food-Fotos, weil die Kunden auch irgendwie diskret und anonym behandelt werden, nehme ich an, oder? Und weil du auch nicht mit Food-Fotografie punkten willst, sondern mit Marketing.
Also erstens das, genau, weil viele Kunden einfach gar nicht erwähnt werden wollen. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, ich bin keine Bloggerin. Also ich bin keine Influencerin, die irgendein Essen vermarktet über meine Kanäle.
Aber dafür schreibst du leibende andere Geschichten halt, ne?
Ja, ich hau manchmal ein bisschen drauf, weil ich das Gefühl habe,
ja, das hat mir auch schon gedacht. Ja. Also die Geschichte mit dem, die Frauen wirklich stellen wir nicht in die Küche, muss man eher aufpassen, aber die wollte ich bringen. Eine zweite haue ich jetzt auch noch rein. So zocken Agenturen Foodbrands ab. Da musste ich lachen, weil ich in meiner Branche eigentlich auch dauernd dasselbe behaupte, halt nur nicht in Bezug auf Foodbrands. Ja. Dass uns alle abzocken und dass wir eigentlich die Guten sind, nämlich du und ich.
Ja, das heißt, wir sind die Guten, die anderen sind die Schlechten. Ich meine, es kommt immer darauf an, was man will.
Preis-Leistung ist schon ein Thema natürlich.
Ja, natürlich ist ein Thema, aber das Problem ist, dass die Kunden dann oft ins Erstgespräch kommen und sagen, oder die potenziellen Kunden, und dann sagen, ja, aber jetzt haben wir bei der Agentur, ich sage jetzt irgendwas, 100.000 Euro liegen lassen und haben aber nur, hat es wirklich gegeben, haben nur 2 Seiten Konzept bekommen und jetzt haben wir kein Vertrauen mehr in die Externen. Und ich weiß, dass diese Agenturen so arbeiten, weil ich ja früher, ganz früher, anfangs meiner Selbstständigkeit auch mit Agenturen gearbeitet habe. Ich weiß, wie die im Hintergrund die Freelancer drücken, ihre Marge dann draufhauen, ist ein Geschäftsmodell, ist völlig okay. Aber eine Agentur tut, sage ich immer, abarbeiten. Das heißt, wenn du genau weißt, was du möchtest, wenn du sagst, du möchtest Google Ads und ein Logo und das und das und das, dann kannst du zu einer Agentur gehen. Aber die wird keinen Impact haben und die wird auch keine Veränderung hervorrufen. Die ist auch nicht dafür da. Also so sehe ich das.
Okay.
Und ich positioniere mich halt so, dass ich sage, okay, ich bin deine Partnerin auf Augenhöhe, aber es ist auch manchmal tough love. Weil ich sagte halt auch die Dinge, ich liebe dich so viel, dass ich da auch die Dinge sage, die du vielleicht nicht hören möchtest, aber die dir weiterbringen können.
Ich meine, du triffst ja da wohl auch altersmäßig und auch erfahrungsmäßig auf Seniors in großen Unternehmen. Es wird auch nicht immer leicht sein, wenn da so eine, wieder sage ich es noch einmal, junge Dame daherkommt, die da externe Inputs einbringt. Da kann schon sein, dass man mal ein bisschen weggestoßen wird, oder? Nicht immer.
Ich glaube wirklich, dass ich mit meinem Content vorher schon so triggere, dass die so eingestellt sind, mich nicht buchen. Also ich habe im Moment niemanden, wo ich sage, boah, mit denen ist immer ein bisschen tricky, überhaupt nicht. Früher hatte ich das öfter, aber früher bin ich auch nicht so rausgegangen. Aber es gibt vielleicht im Hintergrund welche, die sagen, geht gar nicht, was die macht. Ist mir aber auch egal. Ja, also ist auch fein.
Und sie schaut sehr authentisch rein, währenddem sie das sagt. Und sehen hier, bei mir ist eigentlich das Gleiche. Love it or leave it, sage ich eigentlich immer, was meine Dienstleistungen.
Exakt.
Ich baue dann immer noch gerne so Calls to Action ein, paar. Und jetzt so ein fiktives Beispiel. Jetzt bin ich irgend so ein Food-Brand und habe da so ein paar lebende Leichen in meinem Portfolio drinnen und sage, eigentlich glaube ich an das Produkt, aber irgendwas machen wir da offenbar falsch. Und jetzt ist mir diese Lisa da schon ein paar Mal untergekommen. Und was wären dann deine typischen Leistungen, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendein Joghurt habe, wo ich glaube, das ist super, aber keiner kauft's?
Also vorweg einmal, ich werde dir Löcher in den Bauch fragen.
Okay.
Auch die unangenehmen. Und ich werde auch sagen, dass ich alles brauche, was bisher gemacht wurde zu diesem, sagen wir mal, Joghurt. Mhm. Und dann ist halt die Frage, wie sehr das Unternehmen hinter dem Produkt steht. Also ich gehe jetzt mal davon aus, in deinem Case.
Ich würde dich nicht fragen, wenn ich es wegschmeißen wollen würde, sage ich jetzt mal.
Ja. Ja,
also ich glaube noch dran und du bist vielleicht Last Exit fürs Produkt.
Okay. Und dann ist die Frage, wie wir das positionieren. Mhm. Das heißt, in welchen Markt gehen wir rein, weil Joghurt ist ja ein Massenprodukt. Mhm. Bestes Beispiel eigentlich, weil gibt's ja en masse in jedem Supermarkt. Und da ist dann die Frage, wie positionieren wir dieses eine Joghurt so, dass es wirklich der Juwel in der im Supermarktregal ist. Mhm. Und wie begleiten wir das dann mit Kommunikations- und Marketingmaßnahmen? Das heißt, ich mache von der Pike auf weg, von null weg, betreue ich das dann bis, was halt ausgemacht ist, zum Beispiel bis zum Marktlaunch oder in dem Fall wäre es bis zu einem bestimmten, bis ein bestimmter KPI erreicht ist. Mhm. Das kann von 6 Monaten aufwärts sein. Also okay. Das wäre so ein Case. Und da ist halt auch immer die Frage, wie viel Inhouse da ist an Ressourcen. Also gibt es Personal oder müssen wir das extern abdecken? Also muss da jetzt noch ein Projektmanagement dazu genommen werden? Also das ist wäre dann schon so eine Mischung. Es wäre schon so ein großes Paket, Mischung aus strategisch, beratend und operativ.
In den Geschmack, nehme ich an, mischst du dich nicht ein. Das Produkt ist, wie es ist, aber du gibst vielleicht ein anderes Etikett oder wo beginnt quasi dein Wirken?
Ja, ich muss gerade schmunzeln. Ich arbeite ganzheitlich. Das heißt, ich würde jetzt nie einem Produktentwickler sagen, was er zu tun hat, weil das ist der Profi für sowas. Ich habe es aber schon mal gehabt und dieses Produkt gibt's immer noch, will ich aber aus Diskretionsgründen jetzt nicht nennen, weil ich will niemanden irgendwie schlecht machen, wo ich dann wirklich den Geschäftsführer, weil ich den kannte, gesagt habe, du, ums Packaging geht's gar nicht, das ist egal, wenn ihr da rausstecht. Aber ich habe das Produkt daheim aufgemacht, ich habe es abgebraten, ich habe es frittiert, ich habe es überbacken, also ich wirklich alles damit gemacht.
Und es lebt noch immer, ne?
Genau. Und es schmeckt einfach nicht. Okay. Und der hat dann gesagt, ja, aber das Ziel ist das und das und das, habe ich auch verstanden, aber er hat gesagt, ja, aber der Mensch ist nicht bereit für sowas. Mhm. Also gewisse Dinge kannst du nicht ändern. Da ist halt dann die Frage, passt du denn das Produkt an oder gehst du halt mit einem aggressiveren Marketing raus? Mhm. Es gibt sehr wohl Produkte, wo man sagt, okay, oder bei denen man sagt, die sind jetzt nicht die besten Produkte von den Nährwerten her, die haben es aber trotzdem geschafft. Mhm. Vor allem viele österreichische Produkte. Deswegen ist Marketing das A und O. Aber wenn was schlecht schmeckt oder wenn ich mir halt denke, ich habe halt auch eine feine Nase und dann, weil ich viel koche, eine bestimmte Vorstellung, wie was schmecken soll oder wie was verarbeitet werden kann in der Küche. Und wenn es halt mühsam wird, dann denke ich mir so, hey, wenn es für mich schon mühsam ist, wie ist es dann für jemanden, der keine Zeit hat und keine Kochausbildung? Mhm. Und das sage ich dann schon ehrlich.
Verstehe. Und der Klassiker ist natürlich, wenn es geht, wie schaut das Produkt auch aus, wo wird es gelistet, an welchen Aufstellern. Das kostet natürlich unterschiedlich Geld, ob du im Supermarkt irgendwie ganz vorne stehst oder bei der Kasse oder überhaupt. Ne?
Oder ob du überhaupt reinkommst.
Hat man dich eigentlich auch schon mal gefragt, ob du das Gesicht zu dem Produkt werden wollen würdest? Wenn du schon so dahinter stehst und dich 6 Monate damit quasi beschäftigst, kennst du das Produkt besser und hast vielleicht einen authentischen Look zu diesem Produkt auch. Man sieht ja Liebe auch, ne?
Ja, man hat mich einmal gefragt, das war bei einem Erstgespräch und da ist kein Geschäft zustande gekommen, war lustigerweise, weil du vorher gesagt hast, Pandemie, das war im 2. Monat des Lockdowns, also so in der Mitte vom 1. Lockdown. Und ich habe das einfach lustig gefunden, also ich habe das damals nicht so ernst nehmen können, weil ich gesagt habe, ich bin ja das Hirn. Was soll ich jetzt am Etikett machen?
One-Stop-Shop, ne? Wo ist die Grenze? Ja, ja gut. Ja.
Na, ich finde es einfach lustig. Also ich finde es jetzt gar nicht so, ich denke mir nur so, hä, wie passt das zusammen? Also einmal wurde ich gefragt, aber daraus ist nichts geworden. Also von dem her habe ich es auch nicht entscheiden müssen. Mhm. Ich glaube nicht, dass das in der Zukunft noch eine Relevanz hat.
Und geht dein Wirken dann auch so weit, dass man sagt, ich habe so eine Werbekampagne, ein Image-Video im Kopf und ich stelle mir solche Leute davor, zum Beispiel ein junges Ehepaar mit Kindern oder ältere Leute, so dass du die Vision quasi auf ein Storyboard schreibst und die tun dann, wenn es ihnen gefällt?
Könnte ich.
Ja.
Ist aber nichts, was ich jetzt anbiete. Mhm. Also war noch nie Teil eines Angebots, weil ich finde, da gibt's echt Koryphäen, die das seit Jahrzehnten machen und die das auch gut machen. Ich bin wirklich die, die ja gesamte Strategie aufsetzt. Also die sagt, okay, Problem mit Joghurt zum Beispiel ist hier, dort wollen wir hin, das ist das Budget, wie kommen wir dorthin? Es ist ein kompletten Fahrplan und ich begleite den auch. Und TV ist generell was, wo ich jetzt sage, okay, ist jetzt nicht meine Generation und aus diesem Milieu komme ich ja auch nicht. Ich bin ja Quereinsteigerin.
Und so TikTok-Videos, also ja, ja. Ist das ein Thema schon, oder, für die Branche? So diese,
ja, ja,
diese auf Reels jeden Fall. Und solche Sachen, ja, und
ja,
so weiter.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Das ist sicher eines der Dinge, die in der Zukunft wichtig sind. Mhm. Aber wie immer in Österreich sind wir noch ein bisschen im Dornröschenschlaf.
Ja.
Und nicht alle wollen auf diesen Zug aufspringen. Ist halt die Frage, wenn man es sich leisten kann, ist es auch okay. Man darf sich nur im Nachhinein dann nicht wundern.
Man darf sich nicht wundern, genau. Und der abschließende Call to Action ist noch, wenn jetzt meine Hörerinnen und Hörer auch von den großen Brands da draußen meinen, hey, die Lisa, die werde ich mal kontaktieren, wie mache ich das am besten? LinkedIn oder hast du eine Homepage? Ich weiß ja, dass du eine hast, ja, genau. Mhm. Die lautet Vorname, Nachname.
Ne? Genau,
ja.
lisareichkendler.com. Also ja, alles in den zusammen. Shownotes
verlinken auf jeden Fall. Warum noch nicht Food Tribe als eigene Homepage?
Das ist tatsächlich im Gange.
Okay.
Ich wünsche mir allerdings für Food Tribe, und das sage ich auch ganz offen und ehrlich, Leute, die mit mir ziehen. Mhm. Ich habe diese Leute noch nicht gefunden. Ich suche sie auch nicht aktiv, weil ich darauf vertraue, dass es Divine Timing gibt, also göttliche Fügung. Und dann wird auch Food Tribe als solches rausgehen. Auch in einer anderen Gesellschaftsform.
Und unterstelle ich da eine gewisse Bewegung, die dir vorschwebt, so ein Lebensgefühl, Food Tribe, irgendwie ja. Auch mit diesen naturnahen Produkten, wo halt junge Leute da eine neue Generation der Ernährung irgendwie hervorbringen mit einer Food Tribe. Also ich habe da gutes Kopfkino dazu.
Ich auch. Ich würde jetzt gar nicht so sagen, eine neue Art der Ernährung, sondern ich würde sagen, eine neue Attitude, wie wir konsumieren. Also gar nicht so reglementiert, wie wir vorher gesagt haben, so gesetzlich und dass es keinen Spaß mehr macht. Das soll sehr wohl Spaß machen. Aber ich glaube, wir sind einfach in einer Zeit, wo Umbruch stattfindet und den soll man auch wahrnehmen und mit dem Flow, der gerade da ist, auch mitgehen. Und da darf Food Tribe eine bedeutende Rolle spielen.
Ja, dann bleibt mir Tschüss zu sagen. Wie gesagt, ich habe einen Hunger gekriegt jetzt. Ich gehe heute nicht zu McDonald's, sondern werde mich anders ernähren. Aber es ist irgendwie schon empowering, was du da machst. Und viel Erfolg auf deinem weiteren Weg. Und gute Genüsse wünsche ich an euch da draußen. Mal ein Tschüss von meiner Seite. Ich glaube, man kriegt dann Gusto einfach auf mehr. Und Papa mal von mir.
Vielen Dank für die Einladung, Christian. Und danke fürs Zuhören. Und lasst uns alle wieder echtes Essen essen.
Ja, und das Wifi Wien hat die Kurse dazu. Konkret die Ausbildung zum Food and Beverage Managerin und Food Sensoric Training. Und das Wifi Wien hat auch einen eigenen Podcast unter wifiwien.at/podcast. Tschüss, sagt Christian Drastil.